SWR 2 Tandem.
Sie war die Leiterin der sozialpsychologischen Abteilung eines Hochsicherheitsgefängnisses, bis Susanne Breusker im April 2009 selber Opfer eines furchtbaren Verbrechens wurde. Einer der Gefangenen nahm sie in ihrem Büro als Geisel, vergewaltigte sie mehrfach unter Todesdrohungen. Das liegt 2,5 Jahre zurück. Inzwischen hat Susanne Breusker mehrere Bücher geschrieben. Ihr erstes Buch war die Verarbeitung des Geschehenen. 7 Stunden im April, meine Geschichte vom Überleben. Mit Almut Engelin spricht sie über ihr Leben danach und wie Olivenöl glücklich machen kann.
Susanne Breusker, ich will Sie jetzt nicht überfallen mit der Frage nach Ihren Erinnerungen. Wie geht es Ihnen inzwischen?
Es gibt gute und es gibt schlechte Tage, wobei ich mal meinen möchte, dass die guten überwiegen oder die normalen, die gesunden, die ganz normalen Tage überwiegen. Schlechte sind deutlich seltener geworden, wobei das Verhältnis eben vor 2 Jahren ganz umgekehrt war. Und eigentlich so an den guten Tagen fühle ich mich nicht wie die alte, weil es klar, werde ich nie wieder werden, aber schon ziemlich nahe dran. Ich habe Tage, wo ich wieder fröhlich bin und die Sachen mache, die jeder so macht, ohne permanent auf Panikattacken oder sonstige Dinge zu warten. Das finde ich schön, da freue ich mich drüber.
Die alte heißt?
Die alte war diese Macherin, so im Frühjahr 09, bevor das passierte. Ich habe meinen Job gehabt, ich habe Haus, Kind, Garten, was weiß ich gehabt. Ich habe gearbeitet ohne Ende. Ich habe nebenberuflich noch als Gutachterin gearbeitet, war immer busy, immer beschäftigt, hatte überhaupt nie Zeit. Und ja, dieser Beruf oder was ich da gemacht habe, war so Zentrum meines Lebens. Und in diesem Zentrum war ich auch. Es war nicht perfekt, natürlich nicht, aber ich war da relativ glücklich drin. Und naja, diese Alte, die eben so beschäftigt ist und von einem Termin zum nächsten eilt, die bin ich halt nicht mehr. Ich habe heute viel davon, von dem ich früher so dachte, es sei Luxuszeit.
Sie üben Ihren Beruf seit dem Überfall auf Sie, seit der Geiselnahme nicht mehr aus. Sie haben sogar die Stadt gewechselt. Wie leben Sie jetzt?
Wir leben in dieser netten Wohnung. Ich erziehe den Hund, ich gehe einkaufen, ich koche was für meinen Mann, ich schreibe Bücher und richte mir den Tag ja so ganz, ganz anders ein als früher. Also ich kann das gar nicht so beschreiben, aber ich unterliege eben nicht mehr diesen ganzen Pflichten von, ich muss um 8 Uhr da sein und um 10 ist eine Konferenz und dann dies und dann das, sondern ja, ich habe viel mehr Spielraum in der Gestaltung.
Worauf müssen Sie denn achten, damit der Tag gelingt?
Ich stehe manchmal so morgens auf und weiß, das wird heute nichts. So, dann fühle ich mich merkwürdig. Ich bin so neben der Tasse. Nicht im Sinne von, ich habe schlechte Laune oder so, sondern ich merke einfach, ich bin sehr, sehr instabil. Und dann muss ich schon gut aufpassen, was ich tue. Also, dass ich mich nicht überfordere. Ich versuche dann so Dinge, die prinzipiell eher bedrohlich sind, dann wirklich nicht zu tun an diesen Tagen, sondern gehe ich eben viel mit dem Hund raus oder nehme mir viel Ruhe. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ich darauf achte, so immer wie stabil fühle ich mich gerade? Wie bin ich so bei mir und im Gleichgewicht?
Was könnte denn bedrohlich sein zum Beispiel, was Sie dann besser nicht tun?
Also besser meiden an solchen Tagen ist alles, was mit geschlossenen Räumen zu tun hat. Also ich würde nicht gerade an solchen Tagen in sehr volle Geschäfte gehen, wo ich den Überblick verliere. Ich würde an solchen Tagen auf keinen Fall in irgendwelche Tiefgaragen fahren und überhaupt eher so dafür sorgen, dass ich meine Ruhe habe, dass ich mich nicht überfordere. Ich hatte sehr lange keine Panikattacke mehr, aber die Angst davor, dass es wiederkommen könnte, schwingt natürlich immer mit und begleitet mich. Ich habe eher Furcht an diesen Tagen vor diesen dissoziativen Zuständen. In meinem Buch habe ich es Wattegefühl genannt. Mhm. Wenn mir Dinge zu viel werden, dann kann es schon mal passieren, dass ich keinen Bezug mehr habe zu den Dingen.
Wie so eine Milchglaswand zwischen Ihnen und der Wirklichkeit.
Genau, und das ist ein Zustand, den ich zutiefst verabscheue. Der mir Angst macht, der mich beunruhigt und den ich wirklich nicht haben möchte. Und da muss ich eben wirklich aufpassen.
Man hört dann alles gedämpft und man sieht auch anders, oder wie ist das?
Ich erlebe es so, dass die, ja, das ist alles gedämpft. Es ist, ich höre meine eigene Stimme anders, ich nehme Menschen anders wahr, alles ist seltsam gedämpft und fremd. Also ich habe dann den Eindruck, ich bin nicht mehr in Kontakt mit der Welt, doch nicht mit mir selber, sondern irgendwie abgeschnitten von allem.
Aha.
Ich weiß, das ist irrational, bin mir dessen sehr bewusst, aber trotzdem habe ich dann immer Angst, dass ich es nicht schaffe, wieder zurückzukommen. Es wird nicht passieren, das weiß ich, aber diese Angst, die ist da.
Eine Überschrift in Ihrem Buch lautet: Olivenöl macht glücklich.
Ja, das Olivenöl. Dieser Satz ist sehr bezeichnend für diese erste Zeit nach der Straftat damals, weil, wissen Sie, ich gehörte auch so zu den Menschen. Ich hatte eigentlich alles, ja. Also ich bin in Urlaub geflogen, hatte ein tolles Auto, prima, alles, war alles da. Und ich dachte auch früher immer so, ich bräuchte das alles, um glücklich zu sein, ja. Und die 10. Ledertasche und weiß ich. Und in 09 hatten sich diese ganzen Werte verschoben. Ich brauchte keine neuen Schuhe und ich brauchte keine Tasche. Ich brauchte auch kein neues Auto oder einen super Urlaub. Ich brauchte nur den Mut, um in Edeka-Laden zu gehen und eine Flasche Olivenöl zu kaufen. Und dieser Mut, also das hat mich wahnsinnig angeschaut. Ich hatte solche Angst, in diesen Laden zu gehen. Also der Laden, das ist so ein kleiner Edeka-Markt in Magdeburg, relativ düster, relativ eng. Und es war ganz, ganz furchtbar, diesen Weg zu gehen. Aber irgendwann habe ich es dann geschafft, habe Blut, Schweiß und Tränen vergossen. Und als ich dann zu Hause saß und das geschafft hatte, diese blöde Flasche Olivenöl zu kaufen, ja, da habe ich geheult, weil ich war so froh. Das hat mich so glücklich gemacht, dass ich das geschafft habe und nicht gekniffen habe und so. Und das vielleicht so als Beispiel dafür, dass ich für mich, zurück zu dieser Frage, was hat die alte Susanne ausgemacht, so die Werte verschoben haben. Es muss sicherlich, kriege ich heute nicht mehr Freudentränen in die Augen, wenn ich einkaufen gehe. Das ist natürlich nicht, aber ich weiß auch, dass es nicht die 10. Ledertasche sein muss, sondern dass die Werte irgendwo anders liegen.
Mhm. Mussten Sie diesen Kampf führen? Hätte man nicht auch einfach sagen können, kommt Zeit, kommt Rat, kaufe ich halt kein Olivenöl, muss man das machen? Oder Sie, dass man sich das abkämpft, wieder die Schritte nach draußen?
Ich musste das tun. Ich war vom Typ her nie ein Mensch, der sich hinsetzt und wartet auf irgendwas. Ich war immer eher eine Macherin. Und da jetzt zu sitzen und auf bessere Zeiten zu hoffen, hätte meiner Persönlichkeit nicht entsprochen, wäre so einer Kapitulation gleichgekommen, hätte auch dem Täter viel zu viel Macht noch gegeben über mich. Klingt jetzt so theatralisch, aber diese kleinen Schritte gegangen zu sein, bin ich echt stolzer als auf mein Diplom. Und ja, ich hatte keine Alternative dazu, nein.
Sie schreiben irgendwo in Ihrem Buch, dass Sie jetzt viel ehrlicher sein müssen. Ehrlicher mit sich, ehrlicher mit anderen.
Ja.
Inwiefern ehrlicher?
Ich musste sagen, ich hat gerade eine Panikattacke gehabt, ich kann jetzt nicht sprechen oder ich kann nicht in den Laden gehen, weil ich habe Angst da und davor. Ja, ich musste schon so die Karten, damit Menschen mich auch verstehen. Weil
und
ich
ihnen helfen können.
Ja, mir helfen können. Ich war ja anders. Da mussten die Karten auf den Tisch und das hat erfordert, ja, ein gewisses Maß an Ehrlichkeit.
Man muss sozusagen auch ein Stück weit Eitelkeit ablegen.
Na klar.
Man ist ja plötzlich, ich sage das jetzt mal so ungeschützt, in so einer Loserrolle.
Total. Total. Also das, da haben Sie sehr, sehr recht. Diese ganze Straftat hatte natürlich auch mit Eitelkeit und mit narzisstischer Kränkung zu tun. Der Täter hat mir meinen Job genommen, der hat mir also so viel genommen, der hat so mein Leben so mal eben niedergetrampelt und auch meine berufliche Identität. Und ich war immer ein eitler Mensch. Klar, ich war wahnsinnig stolz auf das, ne? Und hier gefragte Gutachterin, es kamen solche Anrufe wie Frau, damals hieß sie ja noch Bergmann, Frau Bergmann, können Sie bitte das Gutachten übernehmen? Sie sind die Einzige, die das hinkriegt. Ja klar, mein Gott, war ich stolz. Ja, und das war alles weg. Und plötzlich saß ich da, ne? Heulend, unfähig, dieses blöde Olivenöl zu kaufen. Ja, auf Hilfe angewiesen, da kann man sich's nicht mehr leisten, eitel zu sein. Nee.
Es klappt sehr viel vom Selbstbild zusammen. Es klappt so richtig weg.
Genau.
Wo kommt bei Ihnen eigentlich das Geld her, wenn Sie Ihren Beruf nicht mehr ausüben? Wurde das anerkannt?
Also im Beamtendeutsch heißt das, hat das den schönen Namen qualifizierter Dienstunfall. Nett, ne? Und der ist nach langen, zähem Ringen und auch mit Rechtsanwaltshilfe, und das hat, also es war ein richtiges Theater, ist er anerkannt worden. Ich bin jetzt in Pension. Also die Pensionsbezüge, die sind ausreichend. Also da kann ich von leben.
So ein bisschen führen Sie jetzt eigentlich auch ein Leben, wie Sie es sich gewünscht haben mal. Irgendwo erwähnen Sie, glaube ich, in Ihrem Buch, dass Sie auch schon immer Bücher schreiben wollten, und Sie sind immer noch jung und jetzt geht es irgendwie.
Ja, das ist ganz witzig, weil diese Sache mit dem Bücherschreiben, das war seit Jahren immer so eine Art Running Gag. Das war so mein alternativer Lebensentwurf. Also so absurd das auch ist, der ist jetzt eingetreten. Der ist tatsächlich eingetreten, ja. Der Preis dafür war sehr, sehr hoch, aber Sie haben recht. Ich mache jetzt das, was ich alternativ immer hätte tun wollen.
Meinen Sie, Sie hätten dazu auch kommen können ohne diese Katastrophe?
Nee, hätte ich nicht, weil ich hatte nie Zeit.
Und was ist mit dem inneren Impuls? Hätte es den geben können, dass Sie aussteigen, oder musste Ihr Leben wirklich erst in Trümmer gehen?
Es musste in Trümmer gehen. Der innere Impuls, der war, wie gesagt, da. Aber er war erstens nicht stark genug und zweitens habe ich das Leben, so wie es war, ja sehr gemocht. Also es war ja nie ernsthaft so, dass ich gesagt hätte, jetzt schmeißt aber mal alles hin.
Im Buch schreiben Sie ja immer in meinem neuen Leben, in meinem alten Leben. Das ist einerseits so eine Zweiteilung, andererseits hat es ja auch schon was Akzeptierendes. Also Sie fixieren nicht alles auf diese Begriffe, die sich aufdrängen in dem Zusammenhang von dem Verbrechen, sondern Sie sagen einfach in meinem neuen Leben, in meinem alten Leben. Ist da schon so eine Art von Akzeptieren da, oder wie ist das?
Ich habe Monate damit zugebracht, meinem alten Leben hinterher zu jammern. Und wenn ich sage jammern, dann meine ich auch jammern. Also ich war neidisch auf alle Menschen, deren Leben einfach so weitergeht. Ich war neidisch auf meinen Mann, der morgens zur Arbeit gehen konnte. Ich war neidisch auf Gott und die Welt. Ich weiß noch, 2009 hat mal eine Freundin von mir gesagt, ja, das ist doch super, du hast doch jetzt alles. Du hast jetzt Zeit, du wirst genug Geld haben über kurz oder lang. Du hast einen Mann, der dich liebt, du hast eine nette Wohnung. Du kannst jetzt machen, was du willst, 24 Stunden am Tag, ist doch super. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was die meinte. Ich habe die angeguckt wie ein Auto und dachte, worüber redet die? Naja, und das ist jetzt ein bisschen anders geworden.
Das konnten Sie am Anfang einfach nicht sehen.
Nee, gar nicht. Gar nicht.
Es gab da einen Sprung in Ihrer Entwicklung. Und dieser Sprung, so scheint mir, war der Prozess, als der Prozess gegen den Täter lief, 2010. Und da muss irgendetwas in Ihnen passiert sein bei dem Prozess, was positiv war. Was war das eigentlich?
Das war ganz viel. Das war die Erfahrung zu machen, dass ich tatsächlich den Mut aufbringen kann, dahin zu gehen. Und das war eine Entwicklung. Also ich habe bei lange Zeit kategorisch erklärt, ich gehe da auf gar keinen Fall hin, ich will den nicht sehen. Also diesen Mut aufgebracht zu haben, war gut. Es war gut, so wie ich es im Buch auch beschrieben habe, zu spüren, er guckt weg. Also der Täter kann meinen Blick nicht standhalten. Es tat im Nachgang, also in der Situation selber habe ich es nicht so gesehen, aber im Nachgang sehr gut, diese öffentliche Aussage gemacht zu haben. Und mit dieser öffentlichen Aussage ist dann ganz viel passiert, ne? Plötzlich wollten alle möglichen Leute alles von mir, Mögliche von mir wissen. Und da hatte ich...
Es war so ein bisschen auch, die Scham ist vorbei. Ne?
Die Scham ist vorbei, genau. Ich hatte vorher... War das immer so, wenn mich jemand gefragt hat, natürlich haben Nachbarn gefragt, ne, wieso bist du jetzt so viel zu Hause oder so, und dann habe ich mal den Kopf gesenkt und murmel, ne, irgendwas Unverständliches von mir gegeben, und plötzlich habe ich so die Welt angeguckt in dem Bewusstsein, ja, das ist mir passiert, ja, das hat der mit mir gemacht, und ja, jetzt wird es irgendwie weitergehen, weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie wird es schon weitergehen. Diese Scham, dieses Kopfsenken, nicht drüber sprechen und so, das hat mich unheimlich fertig gemacht, weil auch das waren so Persönlichkeits- oder Verhaltensanteile, die nicht zu mir passen. So war ich nie. Ich war nie ein Mensch, der so gesenktem Haupt durchs Leben läuft. Und dann habe ich mich nun doch so verhalten und da war mit der Verhandlung eben so eine Veränderung eingetreten. Und danach, also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir da gut ging oder dass alles prima war, ganz sicher nicht. Aber ja, ich hatte halt für mich beschlossen, ich schäme mich jetzt nicht mehr. Punkt.
Ich habe mich das immer wieder gefragt. Also vergewaltigt werden ist der Horror für jede Frau. Also es ist etwas, es ist ja eine quasi archaische Angst. Warum gelingt das eigentlich so mit der Beschämung? Ich meine, schämen muss sich doch nur der, der das tut. Und egal, wie weit man sich darauf einlässt, um sein Leben zu retten, warum kann ein so etwas so wahnsinnig beschämen?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich denke vielleicht, weil sämtliche Schranken, sämtliche Intimsphären, alles fällt in diesem Moment. Ich habe es halt so erlebt, so furchtbar gedemütigt werden. Die Vergewaltigungen, die hatten gar nicht so viel mit mir zu tun. Also ich hatte in der Situation immer so den Eindruck, das ist jetzt mein Körper, das hat nichts mit dir zu tun. Was mich so fertig gemacht hat und auch so im Nachgang so furchtbar beeinträchtigt hat, war die Todesangst. Ich war nicht darauf eingestellt, jemals 7 Stunden Todesangst ununterbrochen haben zu müssen. Und
der war bewaffnet, der Täter.
Ja. Und ich habe mich unterworfen und erniedrigen lassen, um mein Leben zu retten. Wissen Sie? Es ging darum, es ging in dieser Situation ums blanke Überleben.
Sie kannten ja die Akte dieses Menschen. Ja. Also Sie wussten, dass er auch schon mal eine Frau im Zuge der Vergewaltigung getötet
ja,
hat.
Ja, ich kannte ihn ja. Ich meinte zumindest, ihn sehr gut zu kennen. Ich hatte ihn ja lange auf meiner Abteilung. Und ich glaube, diese Scham wurzelt auch irgendwie in dieser Unterwerfung, ums Leben zu retten. Also sich so klein zu machen und so. Ich habe nicht um mein Leben gebettelt, aber es fühlte sich für mich so an.
Wir sprechen ja jetzt über ein Verbrechen, das 2,5 Jahre zurückliegt. Was ist es eigentlich, was den Alltag später so sensibel zu handhaben macht, so schwierig?
Also bei mir war es der Verlust von Vertrauen. Ich meinte damals, diesen Menschen recht gut einschätzen zu können, recht gut zu kennen und dass er das mit mir macht in meinem Büro, wo ich mich so sicher fühlte. Und ich fühlte mich ja auch ansonsten in der JVA recht sicher. Das hat mein Urvertrauen in die Welt so erschüttert. Also, und das merke ich auch heute noch, aber eher auf so einer kognitiven Ebene. Eigentlich traue ich niemandem mehr. Ich war immer auch in relativ so gut, der gutgläubig ist vielleicht so vertrauensvoll im Leben.
Unbeschwert.
Unbeschwert. Genau, das ist der richtige Ausdruck. Und das ist weg. Also ich traue wirklich außer einer 2, 3 Menschen in meinem ganz dichten Umfeld traue ich niemandem. Ich hätte so dieses Gefühl, sicher in der Welt zu sein, dir passiert schon nichts in der Welt, das ist weg. Eigentlich bin ich jede Sekunde darauf eingestellt, dass irgendeine Katastrophe einbrechen kann. Also meinem Mann traue ich jetzt und meinem Sohn traue ich auch. Das sah unmittelbar 09 anders aus. Also ich hatte phasenweise solche Angst vor meinem Sohn. Ja, der ist sehr groß, sehr kräftig. Und ich dachte, wenn du dich in ihm auch vertan hast, wenn er dich jetzt angreift, ist ja keine Chance.
Der also Täter war ja auch sehr groß und sehr kräftig. Ja. Wenn man darüber liest, was da passiert ist, hat man das Gefühl, dass in so einem Gefängnis etwas passiert, was, glaube ich, relativ normal ist. Es gibt so eine Gewöhnung an die Leute. Man gewöhnt sich auch daran, dass man mit Menschen zu tun hat, die sich einem gegenüber normal verhalten. Und man weiß, ja, vor Jahren hat er einen Mord begangen. Ja, vor Jahren hat er eine Frau überfallen. Aber man lebt mit dem und mit dieser Geschichte als etwas irgendwie Normalem. Waren Sie selber auch in einer gewissen Weise verblendet?
Wie soll ich sagen? Mir war immer bewusst, mit welchen Menschen ich arbeite. Also ich habe immer auf dem Standpunkt, dass es einen bestimmten Prozentsatz gibt, der therapeutisch nicht zu erreichen ist. Bei dem Täter, der mich angegriffen hat, war ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, aber damals diesen Standpunkt, bestimmte Leute kann man halt nur noch einsperren, wollte halt keiner hören. Dann war ich immer die unempathische Psychologin, dann war ich immer die, die nicht menschenfreundlich genug ist und so weiter und so fort. Mhm. Aber es war damals mein Standpunkt und der ist es auch, so heute noch.
Frau Preuska, bei vielen Menschen ist es so, die ganz Entsetzliches erlebt haben, die verlieren darüber ihren Glauben. Was auch immer sie geglaubt haben, irgendeine Art von dem, was wir Gott nennen. Und es ist zertrümmert und kaputt und hinterher weg. Bei Ihnen, Sie verhandeln das Thema in Ihrem schönen Buch nur in Andeutung, aber man hat das Gefühl, das ist eigentlich die Suche oder die Offenheit dafür ist eher größer geworden im Zusammenhang Ihrer Erfahrung.
Also die Offenheit dafür ist größer geworden im Zuge meines gesamten Lebens, weil ich habe in meinem Leben sehr viel Glück gehabt in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und es war so ungefähr Mitte, so um 2005, 2006 rum, wo ich dachte, es ist jetzt auch mal an der Zeit, da irgendwie ein bisschen Danke zu sagen, ja, und nicht nur die katholische Kirche rauf und runter zu kritisieren. Das ist so die eine Seite. Aber klar ist, dass ich für mich schon den Eindruck hatte, dass irgendjemand so die schützende Hand über mich hält. Im Übrigen auch denke, dass das in diesen 7 Stunden so war.
Ja?
Ja. Ja.
Sie hatten so eine Art Gespräch mit Gott in diesen 7 Stunden, ne?
Ja. Und ja, ich denke schon, also ich habe in diesen 7 Stunden so viel Glück gehabt und sei es, dass ich einfach diese lange Zeit die Kraft aufgebracht habe, das durchzustehen. Ich glaube nicht, dass ich da so ganz alleine war.
Man hat ja so eine besondere Wahrnehmung in Situationen großer Not. Sie haben ja diese Sache erlebt, die im Buch auch vorne ansteht mit dem Bild. Ja. Vielleicht mögen Sie das erzählen.
Ah ja, gerne. Also ich hatte in meinem Büro ein Bild meines Mannes, ein Foto meines Mannes stehen und das Büro hatte so eine Jalousie. Die habe ich nie runtergezogen. Ich mochte das immer, wenn die Abendsonne so reinschien. Auf jeden Fall hat der Täter dann diese Jalousie runterziehen wollen, runterlassen wollen. Und mir war so klar, wenn die runtergeht, die kracht auf das Bild. Und das Bild wird runterfallen. Das kann gar nicht anders. Und dann zerrte er da wie ein Irrer an der Jalousie rum. Und da, ja, da hatte ich so, weiß nicht, wie man es ja nennt, das Zwiegespräch auf jeden Fall, habe ich so gesagt, lieber Gott, lass dieses Bild stehen. Wenn es nicht umfällt, dann ist das, nehme ich das als Zeichen, dass ich hier lebend rauskomme. Wenn es umfällt, kann ich mich jetzt drauf einstellen zu sterben. Und das ist die Jalousie so runtergekracht und dieser Holzrahmen ist echt voll ins Wackeln gekommen, ne? So richtig klack, klack, klack. Und hat sich dann aber wieder eingependelt und blieb stehen. Und das war, habe ich als Zeichen genommen und dachte mir, okay, vielleicht kommst du tatsächlich hier raus. Ja, aber was den Glauben angeht, also wie gesagt, ich denke schon sehr lange, dass jemand da irgendwie auf mich aufpasst. Und ich denke, dass es eben auch in den 7 Stunden so war. Und ja, so ein Dankeschön ist da schon mal fällig ab und zu. Und darum gehe ich auch ganz gerne in den Magdeburger Dom und zünde eine Kerze an. Ist auch so ein Dankeschön.
Sie zitieren in Ihrem Buch Dietrich Bonhoeffer, den evangelischen Theologen, der nicht lange vor seinem Tod in der Nazihaft, da ist er noch 45 ermordet worden, schrieb, Gott wolle aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen. Und Sie zitieren auch Charlie Chaplin, der auch mal schrieb, er habe verstanden, dass er immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sei und dass alles, was geschieht, richtig sei. Das sind ja Worte, die mag man im Zusammenhang dessen, was Sie erlebt haben, wirklich kaum in den Mund nehmen.
Also für mich hat das ganz viel Bedeutung. Ich habe so meinen eigenen, so meinen handgetöpferten Glauben und wahrscheinlich wird jedem Theologen da jetzt die Haare zu Berge stehen. Aber ich denke wirklich, dass diese Frage, warum lässt Gott das zu, dass mir das und das passiert ist, dass die müßig ist. Erstens, weil man darauf keine Antwort findet. Zweitens, weil ich davon überzeugt bin, dass auch ganz, ganz negative Erfahrungen ja, in was Positives gewandelt werden können. Und wenn es in meinem Fall jetzt die Erfahrung ist, das haben Sie ja eingangs gefragt, dass ich jetzt ein neues Leben habe, oder wenn es das ist, dass ich viel demütiger geworden bin, ich bin, denke ich, dem Leid gegenüber ein bisschen demütiger geworden. Ja, oder dass ich mit meinem Mann das so hingekriegt habe, wie ich es hingekriegt habe. Also das sind schon so positive Dinge. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich denke, man darf nicht, egal wie hoch zu Deutsch gesagt die Scheiße steht, man darf nicht verfallen in so etwas jammernd, klagendes und Gott, warum hast du mir das angetan?
Überleben. Das Gespräch mit der ehemaligen Gefängnispsychologin Susanne Breusker führte Almut Engelin im Jahr 2012.